So, guten Morgen kann ich ja nicht mehr sagen, wie man das sonst immer gewöhnt ist beim Gottesdienst. Einen schönen guten Abend. Ich bin Matthias Florek. Wer mich noch nicht kennt, ich bin hier nur noch theoretisch Gast. Ja, also wir überschreiten die Grenze gerade so von dem, ne? Aber trotzdem, ich bin halt nicht jeden Sonntag hier. Das liegt einfach daran, wir wohnen zu weit weg. Ich bin hier mit meiner lieben Frau Kevelin. Warum bin ich hier? Irgend so ein Mix aus, ich predige von Herzen gerne, ich liebe die Vineyard Nürnberg von ganzem Herzen und die Menschen hier und ich bin gerne dabei. Und irgendwie hat das Gott gefügt, dass ich Teil dieser wunderbaren Reise bin gerade. Und ich finde das super spannend, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns seit gestern getroffen und beten, ringen, denken, reden darüber, was Gott gerade in unserer Mitte tut, was Gott gerade in der Stadt tut und wo wir in dieses Bild hineinpassen. Und das ist einfach nur spannend zu sehen, wie Gott gerade wirkt. Ja, wie wirkt denn eigentlich Gott? Das ist auch eine spannende Frage. Als ich mich vorbereitet habe, das war ganz witzig, ich lag im Bett. Ich hatte einen Tag, wo ich ausschlafen konnte. Kevin war irgendwie im Wohnzimmer und war am Beten. Das hört man, die betet immer sehr laut. Ich war am Beten und ich lag im Bett und ich habe überlegt, ja, ich fahre ja bald nach Nürnberg. Ach, ich müsste ja irgendwas predigen. Welches Thema kommt denn jetzt? Und dann war das aber echt so ein Gedanke, der in meinem Kopf sich so richtig verfestigt hat. Und dieser Gedanke ging darum, Mose, ich meine, es ist wirklich lange her, ne? Das muss man bedenken, sie hat 3.000, 4.000 Jahre her, so also irgendwas über 3.000 Jahre her. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer das besser weiß. Ja, Mose, vielleicht 3.600 Jahre so ungefähr, ne? Sagt man so. Mose war kein einfacher Mensch. Ja? Und Mose hatte Geschichte gehabt. Und ich finde das immer spannend, wenn wir uns überlegen, wenn wir Menschen begegnen, die Geschichte haben. Und die Geschichte war auch nicht so eine klassische Sunny Boy und dann erfolgreich und alles läuft super. Ja, Mose war in sich zerrissen. Er hat jemanden ermordet. Also wirklich Totschlag, würde man heute sagen. Aus dem Affekt heraus hat er jemanden erschlagen, war dann Flüchtling in der Wüste unter einem anderen Volk. Und dann ruft Gott ihn. Und Mose wird auf einmal Teil von dieser Heilsgeschichte Gottes. Der wird Teil einer Geschichte, wo Gott einen Plan hat und sagt, ich will irgendwas mit euch, Menschheit. Ich möchte etwas tun. Und Mose wird auf einmal ein Teil davon und nicht irgendein Teil. Ich meine, heute, man sagt so, 2,3, 4 Milliarden Christen gibt es heute. Ja, normalerweise, wer Christ ist, der kennt den Namen Mose. Alle Muslime kennen den Namen Mose. Bisschen verfälscht da. Aber egal, das heißt irgendwie, irgendwas um die 4, 5 Milliarden Menschen kennen seinen Namen. Schon krass, ne? Was für eine Person und was passiert da? Wie wird da Geschichte geschrieben? Und dann merken wir, aber Mose selber, für den war das echt eine Herausforderung. Das war eben kein, wie heißt das im Deutsch am besten, so ein Gang durch das Plüsch, so durchs Wolkenfederbett, sondern das Leben war hart. Genau. Das habe ich gesucht. Es war kein Ponyhof, genau. Das war echt hart. Und jetzt schauen wir mal auf unser eigenes Leben, ne? Also ich kann das euch sagen, ich fühle mich gerade richtig wohl. Ich habe hier Anbetung gehabt, ich habe Gott erfahren. Aber wenn ich mal zurückschaue, ja, das Leben war kein Ponyhof. Es ist genau das. Es ist teilweise, und das Frustrierende dabei ist ja nicht mal, ich meine, das ist ja das haben wir ja genug, dass andere Menschen einem das Leben schwer machen. Das Frustrierende ist ja dann, wenn wir uns selber das Leben schwer machen. Und das passiert ja auch oft genug, dass wir uns selber im Weg stehen und dann frustriert werden. Und ich jetzt mal in Mose mit Totschlag, das ist jetzt auch nicht mal einfach mal so zu schultern. Ja? Das heißt, auch ein Mose wird zurückgeblickt haben und gesagt haben, boah, das hätte ich mal lieber gelassen. So eine ähnliche Figur, finde ich, ist David. König David, ne, ist auch wieder, ne, so wer Mose kennt, da muss man jetzt einfach mal sagen, wer Mose kennt, kennt auch David. Auch wieder 2,3 Milliarden plus 1,7 oder irgendwas Milliarden Muslime plus auch noch all die Atheisten, denen auch schon mal gehört haben, ne, den Davidstern, ne, heute selbst jeder Europäer kennt den irgendwie. Ein Name, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Krasse Story, oder? Ich meine, der wird König, der hat alles, was er hat und der schaut so von seinem Palast so runter und sieht da eine hübsche Frau und denkt sich, hey, die ist aber echt, ich mag die. Und dann kommt das Drama, bis zum Mord geht das, um die Affäre zu verdecken. Ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Und auch hier würde ich sagen, dass ja, so wie Mose, so hat auch David, auch der musste mit den Konsequenzen umgehen. Und auch hier, ein bisschen so mein eigenes Leben, ne? Wenn ich mir im Weg stand, dann, ne, denn die Suppe muss man dann auslöffeln, oft genug. Das heißt, die Konsequenzen der Taten, die passieren, sind tatsächlich da. Was sagt denn Gott über Mose und was sagt denn Gott über David? Also das eine, was Gott gemacht hat bei beiden, Mose hat das Heilige Land nicht gesehen. Ist auch krass, ne? Wenn man das bedenkt, Mose zieht auf, geht zum Pharao, die ganze Geschichte, ne? Gott geht, ist auch, was Gott hier macht, Gott sagt zu Mose, ich werde dich wie Gott für Pharao machen. Das ist ja auch nicht die Kleinigkeit, ne? Also wie Gott, er macht ihn nicht zu Gott, sondern ja, aber für den Pharao war das wie ein Gott. Der ist da aufgetreten mit 10 Plagen und Riesendrama und nachher Pharao, ne, hat sein Herz verhärtet und in der Konsequenz hat Gott sein Herz verhärtet, aber Gott hat hier nicht getan, was Pharao nicht wollte. Der wollte sein Herz verhärten und am Schluss ist das Meer über ihn zusammengestürzt. Krass. Aber mal aus der Perspektive von Mose. Mose holt das Volk raus, zieht durch die Wüste, erlebt große Zeichen und Wunder, sieht Dinge. Und das ist ja für uns so eine Sache. Ne, wir sind eher so in der Kategorie, das, was Jesus zu Thomas gesagt hat. Ne? Thomas bekennt zu Jesus, der Herr von mir und der Gott von mir. Total krass. Und dann sagt Jesus zu ihm, du glaubst, weil du gesehen hast. Und jetzt redet er zu uns, selig seid ihr, die nicht glauben, nicht sehen und doch glauben. So wichtig, ja, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen nicht, Mose hat eine Feuersäule in der Nacht gesehen mit dem ganzen Volk und eine Wolke am Tag. Gottes manifestierte, sichtbare Gegenwart. Wie krass ist das? Gott zu sehen, mit eigenen Augen etwas zu sehen, wo du weißt, das hat nichts mit der Natur zu tun, ist kein Phänomen, das ist kein Sturm, das ist eine Feuersäule, das ist eine Wolkensäule, das ist Gottes Gegenwart, die vor uns herzieht. Ganz interessant, die auch sich zwischen Israel und dem Herr von Pharao gestellt hat, als die Angeritten kamen. Wie krass ist das denn? Aber Mose hat das Heilige Land nicht gesehen. Oder David. David wollte den Tempel bauen. Das war wirklich sein Herzensding. Und Gott kommt zu David und sagt, hey, du bist ein Mann des Blutes. Deine Hände haben Blut vergossen. Du kannst den Tempel nicht bauen. Du darfst ihn gerne vorbereiten. Aber was nochmal sagt Gott über Mose? Er sagt, Gott sagt über Mose etwas, dass es geht nicht besser. Also wenn ich mir vorstelle, was sollte Gott über mich sagen, mich, armer Kerl hier, der sein eigenes Leben gelebt hat mit meinen echt großen Höhen, wo ich total dankbar bin. Die beste Entscheidung meines Lebens war, Carolyn zu heiraten, nach Jesus nachfolgen natürlich, klar. Aber hey, ich habe Riesenhöhen, aber ich habe auch echt Mist gebaut. Ich stehe da und überlege mir, was wäre denn das Beste, was Gott über mich sagen kann? Überleg dir das mal kurz innerlich, was wäre für dich gerade das Beste, was Gott dir sagen könnte? Boah, da kann man Gänsehaut kriegen, oder? Was könnte denn Gott sagen? Was hat er über Mose gesagt? Wer weiß das? Wir sind ja nicht so ein Riesiger. Wir können ja interaktiv sein. Was hat er gesagt? Mein Freund. Er redet zu ihm von Angesicht zu Angesicht. Boah, ey, wie mit einem Freund. Ein Totschläger. Hey, Gott mag uns. Was hat Gott zu David gesagt? Er ist ein Mann nach... Boah, ehrlich, ey, ich habe Tränen in den Augen. Überlegt euch. Und das ist das, was... Da spürt man Gottes Herz. Und die Frage ist doch die, wie kann das sein, dass Männer, die so viel Mist verzapft haben, trotzdem so sehr von Gott gepriesen werden? Was ist der Schlüssel, dass das passiert? Wie geht das? Wie kann das sein, dass Gott solche Dinge über Menschen sagt, obwohl sie solche Fehler gemacht haben? Fehler, die ich auch gemacht habe. Ich sage jetzt nicht, dass wir Leute totgeschlagen haben. Ne? Das Problem ist halt ein anderes. Jesus hat gesagt, wenn du in deinem Herzen deinen Bruder beleidigst, dann hast du ihn schon in deinem Herzen totgeschlagen. Autsch. Wenn du eine Frau in deinem Herzen mit Lust angeschaut hast, dann hast du die Ehe schon gebrochen. Und das ist ja nur die Regel, die Jesus zeigt. Es ist ja nicht nur die zwei, sondern das Herz, unser Herz. Ich kenne mein Herz, meine Güte. Und deshalb bin ich nicht besser als ein Mose oder als ein David. Und die Frage ist, warum sollte Gott etwas Ähnliches über dich oder mich sagen? Was ist der Schlüssel dafür? Wenn man sich das mal anschaut, es gab ja auch Menschen in der Zeit, die in ähnlichen Positionen waren. Es gab einen König vor David, der auch auserwählt wurde, der von einem Propheten auserwählt wurde, wo Gott dem Propheten gesagt hat, geh hin und such den aus, den will ich als König. Was war denn der Unterschied zwischen König Saul und König David? Wenn man wirklich nachschaut, David hatte ein weiches Herz. Konfrontiert mit der Schuld, konfrontiert mit dem Versagen, hat ein Saul Widerstand geleistet und ein David hat sich vor Gott gedemütigt und hat ein weiches Herz. Er ist vor Gott und gesagt, ich bin ein Sünder, nimm deinen Geist nicht von mir. Wenn wir da reingehen, wir lesen das ganz am Anfang, der Johannesprolog, das ist eines meiner Lieblingspassagen in der Bibel, diese ersten Verse im Johannesevangelium, das nennt man den Johannesprolog, der Anfang. Da steht ein Vers drin, der so tief ist, da bin ich gestern mit eingestiegen, aber das lässt mich nicht los, weil das so intensiv ist. Da steht dann, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Damit fängt das an, das ist der erste Teil eines Satzes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gott ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich selber und jetzt das Herzstück dieses Gesetzes, das sind die einzigen Schriftstücke auf dieser Erde, von der wir wissen, dass der ewige Gott runtergekommen ist und sie dem Menschen gegeben hat. Das ist so richtig, aber so richtig von Gott. Und Gott gibt die und da drumherum bauen sich dann insgesamt 613 Regeln, Gesetze, wie immer man das nennen will. Das ist von Gott gegeben, an Mose gegeben für ein Volk. Das Gesetz ist gegeben. Und was macht das Gesetz? Paulus legt das so richtig gut aus. Er sagt, dieses Gesetz am Ende zeigt uns unsere Grenzen auf. Am Ende schafft das Gesetz eine Sache. Es zeigt, wie es sein sollte, wie wir leben sollten, und es zeigt, wie wir es nicht können. Nicht erfüllbar. Und dann geht dieser Vers weiter. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht gegeben. Und da bin ich richtig hängen geblieben. Was heißt das eigentlich? Was heißt, dass Gnade und Wahrheit durch Christus geworden sind? Das heißt, dass das in einer Person real geworden ist. Gott selber ist auf diese Erde gekommen und wurde Wahrheit und wurde diese Gnade. Und das ist die Gnade, die wir brauchen, wenn wir vor ihm stehen und sagen, Herr, vergib mir, reinige mich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht alleine. Das ist diese Gnade, die in einer Person ist, und die erfahren wir eben nicht, indem wir darüber nachdenken, predigen, reflektieren und Bücher lesen, weil wir erfahren sie nur, und es gibt keinen anderen Weg, wir erfahren sie nur in der persönlichen Beziehung zu dem, der die Gnade ist. Es geht nicht anders, du kriegst sie nicht anders. Und das Gleiche ist es mit der Wahrheit. Was ist wahr über dein und mein Leben? Weil es geht nicht darum zu sagen, was ist wahr in X oder Y oder die Frage oder die theologische Auslegung oder nicht, sondern was ist wahr über dein und mein Leben? Was ist die fundamentale Wahrheit in deinem und meinem Leben? Das ist die Frage. Wer bist du vor Gott, ist die grundlegendste Wahrheit. Und diese Wahrheit dann, wie hat sie Gott nochmal beantwortet bei Mose oder bei David? Du bist mein Freund, ein Mann, eine Frau nach meinem Herzen. Das ist dann eine Wahrheit, weil dies ist in der Beziehung die Gnade, die wir erfahren. Da haben wir Beziehung zu Jesus, da wird Jesus für uns real, da wird er echt für uns. Das ist erfahrbar, das ist, was es bedeutet, als Petrus Jesus gesehen hat und gesagt hat, wenn du es bist auf dem Wasser, dann sage es und befehle mir und ich komme raus und ich laufe auf dem Wasser. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir die Beziehung ernst nehmen und in dieser Beziehung gehen, die Schritte wagen, die diese Beziehung echt machen. Und ich rede zu uns allen, die wir hier schon, meisten von uns, gehe ich mal davon aus, alle lange dabei sind. Und trotzdem ist es immer wieder die gleiche Herausforderung, zu sagen, wird es echt, lasse ich mich drauf ein, gehe ich diesen Weg, wird das eine Wahrheit, die in der Beziehung realisiert wird? Wird das eine Gnade, die ich erfahre in der Beziehung? Was bedeutet das weiter? Das bedeutet ja, wenn Jesus darüber redet, wenn es die Beziehung ist und wir glauben an einen Gott, ein bisschen Theologie, ja, ein Wesen, in dem einen Wesen gleich und ewig gleich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wenn Jesus derjenige ist, der Gnade und Wahrheit wird und am Ende seinen Jüngern sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und sagt, weil dann kommt der Heilige Geist, dann ist Gnade und Wahrheit das, was in uns wohnt. Wenn wir das zulassen. Denn wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel. Wir sind der neue Ort, den Gott ausgesucht hat. Von Anfang an, wer mich schon mal ab und zu predigen hört, ich sage das immer gerne und immer wieder, weil es so wichtig ist. Warum nochmal hat Gott uns geschaffen? Warum hat er dich geschaffen? Warum lebst du auf dieser Erde so, wie du bist, mit all den schönen und all den schweren Tagen? Warum? Warum gibt es dich? Das ist doch eine Frage, die unsere Welt umtreibt. Und wir haben eine Antwort, die gigantisch ist. Was hat er nochmal zu Mose gesagt? Wer war nochmal David für ihn? Warum hat er uns geschaffen? Er will unser Freund sein. Er will Freundschaft. Das ist ja nicht einseitig. Einen Freund kann ich nicht einseitig haben. Wie soll das gehen? Das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht einseitig, ich kann mir ja nicht irgendeine Figur raussuchen, ja, so mein Lieblingsschauspieler in Hollywood und der wird jetzt mein Freund. Und wenn ich noch alles über ihn weiß und jedes Buch lese und jedes Poster und alles mache und jeden Film gucke, der wird nicht mein Freund, weil es einseitig ist. Für Freundschaft braucht es eine echte Beziehung. Um ein Mann, eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Was heißt das? Wir sehen das ja, die Reaktion von David. Und das ist eine echte. Und die Reaktion zeigt alles das, was es ausmacht, wenn man in Sünde fällt. Am Ende kommt die Konsequenz. Das Kind lebt nicht, das Kind kann nicht leben. Mal übrigens, wer sich darüber wundert, warum dieses Kind aus dem Ehebruch nicht gelebt hat. Weil aus diesem sündigen Ehebruch kann die Linie Davids nicht bewahrt werden. Und Gott hat immer die Linie des Messias bewahrt, von Anfang an bis zu dem Tag, wo Maria aufgetreten ist und der Geist Gottes sie überschattet hat. Aber die Konsequenz der Sünde war da und das spüre ich ja auch, wenn ich Mist mache, wenn ich versage. Ja, wir müssen manchmal die Suppe auslöffeln. Wir löffeln dummerweise auch manchmal die Suppe von dem Mist aus, den andere machen. Aber das, was David gemacht hat, er hat sich vor Gott gedemütigt, er hat sich vor Gott erniedrigt und er hat in dieser Beziehung Gnade erfahren. Und jetzt sind wir gefordert, in unserem Weg voranzugehen für andere. Weil was machen wir, wenn wir als Gemeinde selber dieser Tempel sind, alleine und das zusammen zelebrieren und feiern? Wir öffnen den Weg und zeigen den Menschen, die das nicht kennen, hey, so sieht das übrigens aus, wenn ein Gott zu dir sagt, du bist mein Freund. Ich mag dich, ich liebe dich, ich rede mit dir von Angesicht zu Angesicht. Was hat Jesus gesagt? Meine Schafe, ein Bild ist heute vielleicht, benutzt man nicht jeden Tag, aber was hat er damit gemeint? Meine Nachfolger, die mir nachfolgen, die hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und nochmal zur Info, wenn Jesus dort sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben, dann meint er nicht das Leben nach dem Tod, sondern er meint das ewige Leben hier und jetzt in uns. Das fängt nicht erst an, wenn wir sterben, sondern das fängt in uns an, wenn wir leben. Weil wir werden Teil von dem, was wir einmal in der ganzen Fülle ernten werden. Und wieder, wir sind berufen, das sichtbar zu machen. Ich habe vorhin da gestanden und gebetet, ich habe gesagt, Jesus, ich möchte so sehr, in mir ist so ein Verlangen, dass wir dich sichtbar machen in dieser Welt. Wie geht das? Indem wir ein weiches Herz haben. Indem wir Wahrheit in der Person erfahren, indem wir Gnade in einer Person erfahren und zwar in einer Fülle, die unser Leben ausfüllt. Und auf einmal werden wir diese Boten, weil das Leben sich nicht verstecken kann. Ich habe so ein Bild, es ist ein witziges Bild. Ja, wir haben ein Wohnzimmer und wir haben einen schönen großen Balkon und dann haben wir so einen Seitenbalkon, da stelle ich immer die leeren Flaschen hin. Ja, das ist der Unaufgeräumte. Und eine Brennnessel seit dem ganzen Sommer, eine einzige, hält sich zwischen den Fliesen. Und die kämpft sich durch. Und ich habe es irgendwie, ich schaue auf die und jedes Mal denke ich, die müsste eigentlich rausreißen. Aber ich bewundere den Überlebenskampf dieser einen Brennnessel mitten in Fliesen. Da ist nichts anderes. Die wächst da. Warum wächst die? Weil Gott seine Art in diese Welt hineingegeben hat. Das ist seine Schöpfung. Gott ist, weil er lebt. Und er gibt Leben und deshalb lebt diese gesamte Schöpfung. Sie lebt, sie ist voller Energie. Und ja, sie ist gefallen und auch das sieht man. Aber man sieht diesen Lebensdrang. Und wenn wir diese Beziehung in uns tragen, wenn wir Freund und Freundin Gottes sind, Mann und Frau nach dem Herzen Gottes, dann wird das nicht unbemerkt bleiben, weil das Leben wird sich ihren Weg bahnen aus uns heraus zu dem Herzen der Menschen. Aber es ist genauso jedes Mal wieder eine Herausforderung, neu auf das Wasser zu gehen. Denn diese Welt hat eine Eigenart an sich, die saugt das Leben aus uns raus mit ihrer Art und Weise, wie diese Welt ist, weil sie ist ein gefallener Planet. Und das bedeutet es, wenn wir wieder neu zu der Quelle gehen, die ewiges Leben hat. Das bedeutet, neu dort hineinzugehen in den, der uns füllt, in der ganzen Kraft und in der Fülle, die nur er alleine hat. Ewigkeit von einer anderen Welt hineingegossen in unser irdisches Dasein. Das bedeutet das. Das heißt, neu zu trinken von dem lebendigen Wasser. Neu gefüllt sein von seinem Geist. Und das ist ein Schritt. Und ehrlich, ich fordere euch raus, neu innerlich zu sagen, ja, ich will, ja, ich brauche. Ja, und was will ich denn? Was möchtet ihr? Und ich finde, das ist eine Frage, die darf Gott uns echt stellen. Die darf Gott dir und mir heute stellen. Was möchtest du, mein Kind? Was wünschst du dir? Ich weiß, was Gott will, weil er sagt uns das. Gemeinschaft. Nähe, Stimme, Vertrautheit, mitteilen, sich ausdrücken, heilen, befreien, innerlich frei machen, unsere Seele in eine Weite führen, einen Frieden empfangen, den die Welt nicht kennt. Das will Gott. Was wollen wir? Wir brauchen einen kleinen Glauben, der Berge versetzt. So klein wie ein Senfkorn, sagt Jesus. Ich arbeite da gerade dran, das auszuarbeiten. Was heißt das? Wir brauchen einen kleinen Glauben, weil das Einzige, was wir glauben müssen, ist, dass er Gott ist. Und dann versetzt dieser kleine Glaube, so klein wie ein Senfkorn, versetzt Unmögliches. Was möchtest du? Wenn du empfangen willst von Gott, musst du glauben, wer Gott ist. Glaube ist keine Währung wie eine Münze, wo man mehr reinwirft, sondern Glaube ist ein Überzeugtsein, dass Gott jetzt in seiner Gegenwart des Heiligen Geistes unter uns ist, hier und jetzt, und zu dir und mir geht und sagt, was möchtest du, mein Kind? Was kann ich dir tun? Ich will dich segnen. Ich will dir Dinge geben, die die Welt nicht geben kann. Weil die Welt hat das einfach nicht. Niemand in dieser Welt kann das geben. Niemand kann geben, was dir und mir der Heilige Geist in seiner Güte und Freundlichkeit geben kann. Denn in ihm, da ist keine Verdammnis mehr. Für mich ist das so wichtig geworden. Als mir klar wurde und wirklich der Unterschied zwischen dem Wissen hier und dem Erfahren im Herzen, dass als mir klar wurde, dass Jesus am Kreuz meine Scham getragen hat, wo ich mich für schäme, dass mir klar wurde, dass er all diese Dinge, die mich behindern, die mich festhalten, dass er all die getragen hat und ich frei sein darf in dem, komplett frei in seiner Gegenwart, weil nichts, was ich tue, ich will dann manchmal, ich denke mir, ich muss doch jetzt erstmal fasten und viel beten, und wir haben heute im Auto auch darüber gesprochen, ich spüre das dann in mir, sondern ich will irgendwas tun, damit ich Gott verdiene, und Gott kommt und sagt, was willst du tun? Was kannst du tun? Ja, ein weiches Herz haben und in seine Arme gehen und seine Wahrheit als Person persönlich erfahren und seine Gnade in der Person von Jesus erfahren. Das kann ich machen, alles andere kann ich nicht. Es bringt nichts. Es gibt so ein paar Dinge, wir haben heute Morgen auch wieder, ich nehme viel von dem auf, wir haben darüber geredet. Caroline hat mir das erzählt, sie hat einen Traum gehabt und in dem Traum hat sie dieses Bild gehabt, die Krone des Lebens empfangen. Ja, da gibt es zwei Bibelstellen drüber. Selig ist, wer die Prüfung besteht, denn wenn er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Und was ist die Prüfung? Wie bestehen wir? Saul hat das Heft in seine Hand genommen. Der Prophet kam nicht, die Schlacht stand davor, das Volk wurde ungeduldig. Er hat Angst gehabt, dass seine eigenen Leute weglaufen. Irgendwann war ihm genug, der hat das Heft in die Hand genommen, der hat Leiterschaftsqualität gezeigt und ist vorangegangen. Er hat die Prüfung nicht bestanden. In der Offenbarung steht das nochmal, es wiederholt sich ja oft, wenn wir merken, wie wichtig das ist. Ja, sei getreu bis in den Tod und ich will dir die Krone des Lebens geben. Und wisst ihr, die Schrift, wenn die über sowas redet, den Tod, ja, da kann ich natürlich sagen, ja, in der Verfolgung, es gibt Leute, die gehen in den Tod, aber es hat auch ein anderes Bild, das ist, wir sterben, damit Christus in uns lebt. Wir sind nicht wie Saul, sondern wir geben uns hin und sagen, Herr, hier bin ich, mach mein Herz weich. Herr, sei mir gnädig. Herr, ich will eine Freundschaft zu dir, ich möchte eine Beziehung zu dir, ich möchte diese Krone haben des Lebens, weil du bist das Leben. Denn diese Krone ist nichts anderes als die heilige Gegenwart Gottes in uns. Vorhergesagt im Alten Testament, das ist das neue Herz, das wir bekommen. Da gibt es so Schlüsselverse, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst und am Leben bleibst. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und es in ihr Herz schreiben. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Herr, sei uns gnädig, dass wir das erfahren, noch mehr, als wir es vorher kannten. Ich will meinen Geist in euer Inneres geben und werde machen, dass ihr in meinen Satzungen, in meinen Wegen, ist das andere Wort hierfür, wandelt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Lass uns beten. Und Jesus, du sagst, meine Schafe, meine Gemeinde, die kennen mich und die hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und ich bitte dich jetzt, dass du dein Wort hältst. Du hast gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch etwas Leben zu geben, sondern Leben im Überfluss. Du hast gesagt, wer mich liebt und meine Gebote hält, zu dem werde ich kommen mit dem Vater und Wohnung in euch halten. Herr Jesus, wir kennen dich, wir sind deine Kinder. Füll uns neu mit deinem Geist in einer größeren Tiefe, in einer Echtheit, in einer Beziehung, in der du wahr für uns bist und deine Gnade für uns persönlich wird. Ich bitte dich für jeden, der jetzt gebetet hat, dass du die Gebete hörst und erfüllst, jetzt, morgen, in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, dass du dich persönlicher machst und zeigst, dass du deine Freundschaft zu uns erfüllst und uns zeigst, was es bedeutet, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. hier in dieser Welt, dich überall sehen, wo du bist. Und Herr, lass uns brennen für dich und ein Zeugnis für dich sein, dass diese Liebe durch uns überfließt wie Leben, das sich ausbreitet und nicht zu stoppen ist. Und lass es rausfließen zu den Menschen, die uns begegnen, dass sie spüren, dass nur du alleine Worte des Lebens hast. Amen.